Wir haben den fünften Abend und haben heute das fünfte Sendschreiben auch an die Gemeinde zu Laodicea. Es sind aber insgesamt ja 7 Gemeinden, die ein Sendschreiben bekommen, auch haben. Das Ganze ist ja uns im Buch der Offenbarung Kapitel 2 und 3 auch beschrieben. Und ich möchte uns auch hier nochmal auch diese Folie einblenden, wo wir sehen, wie Apostel Johannes ganz links unten auf der Insel Patmos auch ja, vom Herrn Jesus auch diese Worte empfangen hat und wie dann die einzelnen Briefe an die Gemeinden auch verteilt wurden. Und wir haben heute Abend die Gemeinde in Laodicea und da möchte ich uns aus Offenbarung 3 die Verse 14 bis 22 auch lesen. Offenbarung 3 ab Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, so sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, ich weiß, dass du weder kalt noch heiß bist, wenn du doch kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich aus meinem Mund ausspeien. Denn du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich, arm, blind und nackt bist. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du siehst. Die ich lieb habe, die strafe und erziehe ich, so sei nun eifrig und kehre um. Sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören und die Tür öffnen wird, zu dem werde ich hineingehen und werde mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Laodicea war eine alte, reiche Handelsstadt in Phrygien am dem Fluss Lykos. Und Laodicea hieß früher Diospolis, dann hat man den Namen umbenannt in Roas. Und circa 250 Jahre vor Christus hat der syrische König Antiochus II. Diese Stadt umbenannt, zu Ehren auch seiner Frau Laodike. Und er besiedelte dann diese Stadt mit den Syrern, aber auch mit den Juden, die er von Babylon auch umsiedelte. Was uns noch geschichtlich bekannt ist, dass im Jahr 62, jetzt nach Christus, ein starkes Erdbeben in dieser Gegend auch war und es wird so allgemein berichtet, dass diese Stadt wohl auch komplett zerstört wurde. Da aber die Stadt oder die Bürger eben reich waren, haben sie die Stadt wieder ganz neu, sprich luxuriös, auch wieder aufgebaut. Das heißt, die Stadt ist wieder zu Reichtum und auch zu Wohlstand gekommen. Nun, heute befinden sich an diesem Platz nur einige Ruinen und von dieser Schönheit, von dem Luxus ist nichts mehr auch übrig geblieben. Was für uns auch allgemein interessant ist, dass das ganze Gebiet der 7 Gemeinden ist ja jetzt auf dem jetzigen Gebiet auch der Türkei zu finden. Der Name Laodicea kommt einige Male auch in den Briefen vor, und da möchte ich besonders jetzt auch einige Verse aus dem Kolosserbrief lesen. Zum einen gibt es in Kolosser 2, Vers 1 einen Hinweis, da schreibt Apostel Paulus: Ich will euch aber wissen lassen, welchen großen Kampf ich um euch habe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht persönlich begegnet sind. Dann lesen wir weiter in dem 4. Kapitel und hier ab dem 12. Vers. Kolosser 4, ab Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der einer von euch ist, ein Knecht Christi, der allezeit in den Gebeten für euch ringt, damit ihr vollkommen und erfüllt in allem Willen Gottes besteht. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er großen Eifer für euch und für die in Laodicea und Hierapolis zeigt. Es grüßen euch Lukas, der Arzt, der geliebte Bruder, und Demas. Grüßt die Brüder in Laodicea, die Nymphe und die Gemeinde in ihrem Haus. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, dann sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird und dass auch ihr den an Laodicea lest. Und aus diesem Zusammenhang können wir entnehmen, dass die Gemeinde in Laodicea Apostel Paulus persönlich nicht gekannt hat, aber es stand eine Verbindung auch da. Das heißt, wir lesen hier, dass Apostel Paulus auch einen Brief an Laodicea, an die Geschwister, geschrieben hat, an die Gemeinde, der ist aber uns nicht überliefert worden. Und hier ist ja der Zusammenhang, hier geht es um die Gemeinde in Kolossee, und räumlich liegen ungefähr Kolossee und Laodicea 16 Kilometer nur auch entfernt. Ich habe jetzt noch diese Karte mitgebracht, und hier sehen wir auf dieser rechten Seite eben ganz rechts Kolossee, dann etwas links Laodicea und etwas auch darüber hinaus höher auch Hierapolis, was auch hier Apostel Paulus in dem Kolosserbrief erwähnt. Das heißt Gemeinden, wo auch oder Städte, wo auch Gemeinden waren und die in einem gewissen Kontakt wohl auch miteinander auch standen. Nun, der Herr Jesus, er stellt sich dieser Gemeinde so vor, er spricht, der Amen heißt. Was bedeutet es, wenn etwas mit Amen bestätigt wird, bekräftigt wird, dann heißt es, dass das, was gesagt wurde, das ist wahrhaftig. Das entspricht einfach auch den Tatsachen, es ist so, es entspricht den Fakten. Und so stellt sich der Herr Jesus dieser Gemeinde zuerst vor. Und jetzt werden wir den Inhalt betrachten. Und alles, was jetzt kommt, da möchte der Herr Jesus von vornherein schon sagen, so wie ich es gesagt habe, so ist es auch. Und er sagt dann weiter, ich kenne deine Werke. Und auch das ist wieder so ein interessanter Ausspruch, wenn wir so diese sieben Sendscheiben betrachten, genau das Gleiche wie wer überwindet, ja, wie wir am Sonntag gehört haben, an alle sieben Gemeinden ausgesprochen wurde, genau das Gleiche hier, ich kenne deine Werke. An alle sieben Gemeinden ist dieser Ausspruch auch gegangen. Das heißt, der Herr Jesus, er ist allwissend, vor ihm ist nichts verborgen, vor ihm können wir nichts auch verbergen. Und was uns insgesamt jetzt auffällt, dass Laodicea die einzigste Gemeinde ist, die keine Anerkennung, die kein Lob von Christus auch erhält. Da Jesus, er sagt einfach so: Ich kenne deine Werke. Und dann beginnt er eigentlich sofort auch mit dem Tadel. Und den ersten Punkt, den er anspricht, sagt er so: Ich kenne deine Werke und ich weiß, dass du weder kalt noch heiß bist. Wenn du doch kalt oder heiß wärst, heißt es weiter, und die Luther-Übersetzung, sie sagt hier: Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Und dieser Ausdruck, ach, von was zeugt es eigentlich? Das ist so ein tiefer Seufzer, ja, können wir so sagen, eine gewisse Enttäuschung, die vielleicht auch damit verbunden ist. Denn die Gemeinde hat ja einen guten Anfang gehabt. Da haben sich Seelen bekehrt, sie haben gemeinsam Gott gedient. Und ganz anders ist das Urteil des Herrn Jesus nach einigen Jahren auch ausgefallen. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Ich weiß nicht, haben wir schon über diesen Ausspruch nachgedacht? Mich, muss ich sagen, tut es in gewisser Weise irritieren oder hat vielleicht irritiert. Ich meine, dass der Wunsch des Herrn Jesus ist, dass wir warm, dass wir heiß sind, das ist ja verständlich. Ja? Was wird eigentlich damit gesagt? Also wenn jemand brennend ist, wenn er sich von ganzem Herzen auch einsetzt für die Sache auch Gottes, wenn ein Lebenswandel wirklich bezeugt, dass jemand in Christus ist, dann tut das Menschen anziehen, ja? Zum Glauben an Christus, und gleichzeitig tut so ein Lebenswandel Christus verherrlichen. Das ist, denke ich, uns klar. Aber warum wünscht der Herr Jesus, dass Menschen lieber kalt wären als lau? Das ist ja interessant. Also kalt bedeutet, dass Menschen sich überhaupt ja für den Glauben nicht interessieren. Menschen, die das Evangelium ablehnen, die frohe Botschaft des Evangeliums. Und diese Menschen scheinen in Gottes Augen annehmbarer zu sein als Menschen, die lau sind. Warum ist das so? Weil hier einfach klare Fakten auch vorliegen. Ein Mensch, der eben, ja, ein Atheist oder wie auch immer, der von Gott nichts wissen möchte, erlebt sein Leben. Er ist überzeugt auch davon. Aber diese Menschen, sie bringen keinen Schaden für die Gemeinde. Die bringen die Gemeinde nicht in Verruf. Und der Herr Jesus weiß ganz genau, dass trotzdem jeder Mensch, auch wenn er jetzt noch ablehnend ist, immer noch die Möglichkeit hat, zurückzukommen und seine Knie vor ihm auch zu beugen. Aber dieser Ausspruch, dass ihm Menschen aktuell lieber sind, die kalt sind als lau, das bezeugt er uns. Menschen, die wo lau sind, das heißt, sie haben ein Bekenntnis, dass sie in Verbindung mit Gott stehen, aber das Leben, das praktische Leben, bezeugt es nicht. Und das bringt eben Schaden auch für das Reich Gottes. Vielleicht haben wir auch schon so eine Aussage gehört: Ja, wenn ich sehe, dass die Person, die sich Christ nennt, so oder so handelt, dann will ich von so einem Gott nichts wissen. Und das ist wirklich bitter. Dass wenn Menschen vorgeben, Christen zu sein, aber im praktischen Leben es nicht bezeugen. Aber was hat jetzt der Herr Jesus möglicherweise wirklich gesehen, wenn er dieser Gemeinde das Urteil ausspricht: Du bist lau? Lau waren möglicherweise ihre Gebete gewesen, lau war ihr Singen, ihre Zeugnisse, lau war die Predigt. Der Gottesdienst war nur eine Form, eine Tradition. Lau war ihr Glaube, lau war ihr Eifer für den Herrn, für verlorene Menschen. Lau war ihr Einsatz für das Reich Gottes. Lau war ihre Hingabe an Jesus Christus. Sie waren nicht bereit, tatsächlich Opfer zu bringen, die ihnen persönlich ja, etwas doch abverlangen. Und man wollte wohl offenbar nicht mehr für die Wahrheit kämpfen, weil das würde wiederum persönlich ja, gewisse Nachteile einem auch bringen. Das heißt, die Gemeinde war lau, wir können auch sagen, mit anderen Worten, sie war träge gewesen, sie war möglicherweise oberflächlich in ihrer Beurteilung, in ihrer Einstellung, vielleicht auch gleichgültig manchen Dingen auch gegenüber. Und wir wollen immer auch betrachten, dass der Zustand früher ja ganz anders war. Das heißt, sie hatten Heil und Erlösung gehabt, aber jetzt schließlich das Ganze verloren. Sie haben früher das weiße Kleid der Gerechtigkeit gehabt, es jetzt aber besudelt oder auch beschmutzt. Sie haben Licht gehabt, sie haben Erkenntnis gehabt und schlussendlich ist das Ganze auch in ihnen verdunkelt auch geworden. Und sie haben dieses Unterscheidungsvermögen nicht mehr gehabt zwischen Wahrheit und Irrtum. Das heißt, sie sind einfach lau geworden, passiv auch. Und darum auch dieses klare Urteil Gottes in Vers 16, so aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich aus meinem Mund ausspeien. Ein sehr hartes Wort. Eine Gemeinde, ja, also wir können sagen, das ist ja nicht die Gemeinde der Geschwister in Laodicea gewesen, sondern das ist doch die Gemeinde Christi. Und Jesus sagt sozusagen von seiner Gemeinde, ich kann mich mit ihr nicht identifizieren. Sie ist lau, ich werde sie ausspeien. Vers 17 sagt dann so, denn du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend, jämmerlich, arm, blind und nackt bist. Was mich hier jetzt aufmerksam gemacht hat, dieser Ausspruch, denn du sagst. Der Herr Jesus, er tut jetzt einen Ausspruch der Gemeinde, der Geschwister der Gemeinde, ihr sozusagen wieder vor Augen führen und sagt, du sagst, aber von dir. Und die Frage ist, in welchem vielleicht Zusammenhang haben Sie das gesagt? Wer hat möglicherweise Sie aufmerksam gemacht, bevor der Herr Jesus ja, so dieses Sendschreiben auch der Gemeinde bringt? Haben vielleicht Prediger anderer Ortsgemeinden jetzt den Prediger von Laodicea aufmerksam gemacht und haben gesagt, schau mal, wie schaut es bei euch aus? So prüfe doch dich, ist das der richtige Weg? Vielleicht haben auch Geschwister von anderen Ortsgemeinden, die Geschwister auch in Laodicea angesprochen und haben gesagt, schaut mal, wie schaut es bei euch aus? Und dann hat die Gemeinde gesagt, ich bin reich, ja? Ich bin reich geworden, bei mir ist alles bestens. Und hier haben wir schon eine sehr interessante Verbindung. Wie gesagt, wir finden das ja nicht direkt jetzt in der Schrift, aber aufgrund dieser Aussage der Gemeinde aus Laodicea könnte es so gewesen sein. Das heißt, eine andere Gemeinde hat die Gemeinde in Laodicea möglicherweise auch ermahnt. Und ich möchte ganz kurz auf eine Sache eingehen. Ich habe eine Rückmeldung bekommen von meiner Ansprache am Montag, wo ich über die Gemeinde in Pergamon auch gesprochen habe. Und dort war der Gedanke, da wird ja Bezug genommen auf Bileam, der das Volk Israel im Alten Testament auch verführt hat zur Unzucht. Und es ist ja in den Sendschreiben jetzt die geistliche Bedeutung, ja, dass eben auch auf dem geistlichen Gebiet auch Unzucht begangen werden kann und somit dann Folgen auch für die Gemeinden auch entstehen. Und ich habe dann die Rückmeldung bekommen, dass wohl der ein oder der andere irgendwie unsicher ist und eine Unsicherheit besteht, ja, wie soll man sich jetzt anderen Gemeinden gegenüber auch verhalten. Nun, meine Lieben, wenn Gottes Wort uns von geistlicher Hurerei jetzt erwähnt, und es war jetzt hier an die Gemeinde auch gewesen in Pergamon, so ist das ja nicht mein Gedanke. Ja, ich gebe ja die Warnung Gottes an uns einfach auch weiter. Das heißt, und wenn Gott es für eine reelle Gefahr sieht auf dem geistlichen Gebiet, dann ist es tatsächlich eine Gefahr. Und natürlich, das ist jetzt nichts Neues, was ich uns sage, das habe ich oft genug gesagt, es gibt durchaus auch Kinder Gottes in den einzelnen Gemeinden, und es ist ja nicht unser Thema, jetzt hier zu sagen oder zu urteilen, wir dürfen das nicht, über den geistlichen Stand oder über die Gotteskindschaft auch. Aber was wir machen müssen, meine Lieben, das heißt, wir dürfen nicht urteilen, aber wir müssen beurteilen Entwicklungen. Das müssen wir machen. Und dann müssen wir eben einschätzen, kommt da eine gewisse Gefahr, sozusagen für mich persönlich, kommt da gewisse Überzeugungen, Lehren oder wie auch immer, die einfach mit dem Wort Gottes auch nicht übereinstimmen. Und dann muss ich persönlich eben auch, ja, mich entsprechend auch verhalten. Das heißt, einmal wachsam sein für sich persönlich, aber der andere Gedanke ist, und da möchte ich jetzt diesen Spagat jetzt schließen, der Gedanke hier zu Laodicea, dass möglicherweise die Geschwister zu Kolossee oder von einer anderen Ortsgemeinde hier die Gemeinde ermahnt haben. Das heißt, wir haben nicht nur den Auftrag, sozusagen persönlich wachsam zu sein, sondern auch den Auftrag zu warnen, hinzugehen und auch da aufzuklären, wo Gott uns eben auch, ja, das aufs Herz auch legt. Und so wird es wohl auch hier in Laodicea gewesen auch sein. Aber die Gemeinde, sie gab zur Antwort, ich bin reich geworden und brauche nichts. Aber schaut mal, wie ganz anders das Urteil Gottes gegenüber dieser Gemeinde gelautet hat. Gott sagt und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich, arm, blind und nackt bist. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als eine Selbsttäuschung, oder? Wenn man von einer Sache völlig überzeugt ist und Gott jetzt hier, Christus, es ganz, ganz anders auch sieht. Meine Lieben, wie wunderbar ist es, wenn wir die weiteren Verse auch lesen. Vers 18, ich rate dir. Und jetzt ratet der Herr Jesus drei Punkte, die der Gemeinde helfen auch sollen. Zum einen sollen sie Gold von ihm kaufen, Sie sollen weiße Kleider der Gerechtigkeit wieder kaufen und sie sollen Augensalbe auch kaufen. Das heißt, dass sie wieder klar und deutlich die Sache auch einschätzen können. Und es ist so wunderbar, dass der Herr Jesus bei all dem Negativen, können wir so sagen, dass jetzt gegen Laodicea gesprochen wurde, hat der Herr Jesus dieser Gemeinde wieder die Hand ausgestreckt und bietet der Gemeinde auch wieder Hoffnung auch an. Er bietet ihr Hilfe an. Vers 19, die ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. So sei nun eifrig und kehre um. Dann dieser sehr bekannte Vers, auch sie, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören und die Tür öffnen wird, zu dem werde ich hineingehen und werde mit ihm essen und er mit mir. Und für mich, meine Lieben, wenn wir das Ganze jetzt so im Zusammenhang betrachten, ob jetzt hier diese Gemeinde oder auch andere, die wir betrachtet haben, so können wir nicht pauschal in dem Sinne sagen, so, die Gemeinde hat einen guten Anfang gemacht und alles wird für alle Zeiten gut sein. Ja? Die Zeiten ändern sich, Einflüsse ändern sich, man muss irgendwie darauf reagieren. So ist halt eben unser Leben. Und darum kann sich auch die Stellung eines einzelnen Kindes Gottes verändern und es kann sich auch die Stellung einer ganzen Gemeinde verändern. Und das muss uns einfach bewusst auch sein. Und darum auch dieser Gedanke, dass wir auf dem geistlichen Gebiet sehr vorsichtig sein müssen, auch bezüglich alter Einflüsse, die heutzutage auch da sind. Und unsere Aufgabe ist, das Ganze einfach auch zu prüfen. Das kann von außen kommen, ja? Aber meine Lieben, das kann genauso kommen, dass jemand aus unserer Mitte, ja? Vielleicht von der einen, der anderen Sache auf einmal irgendwie überzeugt, ist irgendein Lehrpunkt. Und was müssen wir dann machen? Genauso vorgehen, wie wir auch im Prinzip andere beurteilen. Wir sind wachsam, wir prüfen das Ganze mit dem Wort Gottes, wir vergleichen das Ganze und haben aber immer den Gedanken, wie kann ich dem anderen helfen, wie der Herr Jesus auch hier, dass er wieder das Licht bekommt, dass er wieder eingesetzt wird und wieder mit dem Herrn Jesus auch herrschen kann. Lasst uns nun die zwei Gebetsanliegen noch lesen. Erstens, dass unser Glaube an Christus nicht lauwarm wird, sondern lebendig auch bleibt. Und dass wir wie Barnabas ein Beispiel des Glaubens sind, um unseren Herrn jeden Tag unseres Lebens zu ehren. Apostelgeschichte 11. Wollen wir auch hier den 24. Vers auch lesen. Denn er war ein guter Mann, erfüllt mit Heiligem Geist und Glauben. Und es wurde dem Herrn eine große Menge hinzugetan. Und wohl uns, wenn der Herr Jesus persönlich ja dieses Zeugnis auch ausstellen kann. Und darum, meine Lieben, wenn wir jetzt auch diese fünf Gebetsabende, so manche Entwicklungen der einzelnen Gemeinden betrachtet haben, so soll es ja uns nur, wie soll ich sagen, sensibilisieren, aufmerksam machen, wo könnten auch Gefahren liegen. Aber ich möchte uns auf diesen wunderbaren Vers von Silvesterabend nochmal aufmerksam machen und erinnern, dass Jesus Christus, er war gestern, er ist heute und er ist sozusagen auch in alle Ewigkeit. Und darum ist es wichtig, dass wir unsere persönliche Beziehung zu Jesus Christus überprüfen und wenn etwas nicht stimmt, das in Ordnung bringen und dann, meine Lieben, freudig weiter Gott auch dienen. Denn das ist ganz wichtig. Wenn wir nur unseren Blick auf, ich sag mal, all die negativen Dinge auch richten, das wird uns immer herunterziehen. Aber eins dürfen wir wissen, der Herr Jesus, der hat überwunden und der wird jedem von uns helfen, genauso ein Überwinderleben auch zu führen. Gott segne uns. Amen.